Zur nächsten Sendung grüße ich Sie ganz herzlich, Ihre Andrea Marti. Unter dem Namen Philothea, gottliebende Seele, ist die Anleitung zum frommen Leben des Kirchenlehrers, dem katholischen Schriftsteller Franz von Sales, bekannt. Sie wurde erstmals 1608, die endgültige Ausgabe 1619, veröffentlicht. Der heilige Franz von Sales will mit dieser Schrift eine Laienästhetik für Männer und Frauen in der Welt geben. Für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene im geistlichen Leben. Er zeigt, wie Menschen von starkem Charakter in der Welt leben können, ohne weltliche Wesenheit anzunehmen. Das Werk ist nicht direkt für Ordensleute oder Priester gedacht, beinhaltet jedoch auch Wesentliches für ihr Streben nach Vollkommenheit. Der heilige Franz von Sales ist davon überzeugt, dass jeder Mensch dort, wo er lebt, einen Weg finden kann, um seinen Glauben zu leben. Genau dafür gibt Franz von Sales wertvolle Anregungen. Im Rahmen von 5 Sendungen wird uns Bischofsvikar Andreas Fuchs diese Schrift Philothea näher bringen. Und
wir freuen uns heute auf die 3. Sendung. In der ersten Sendung haben wir uns dem Thema Anweisungen und Übungen um den ersten Wunsch nach einem frommen Leben in einen festen Entschluss umzuwandeln und in einer zweiten Sendung verschiedene Ratschläge, um die Seele durch das Gebet und die Sakramente zu Gott zu erheben, gewidmet. Und nun in der 3. heutigen Sendung geht es um die Thematik verschiedene Weisungen über die Übung der Tugenden. So begrüße ich Sie, Bischofsvikar Andreas Fuchs, bei Radio Gloria ganz herzlich.
Ja, grüß Gott.
Bischofsvikar Andreas Fuchs, es geht im ersten Teil um das geordnete Tugendstreben 1 und 2. Können Sie dazu einige Worte uns schenken?
Ja, zuerst vielleicht, was eine Tugend überhaupt ist. Einfach gesagt, eine gute Gewohnheit. Und in diesem ganzen 3. Teil, der größte Teil ist, insgesamt 41 Kapitel, sagt oder gibt der heilige Franz von Sales verschiedene Hinweise über die Tugenden, eben wie erwerb ich diese guten Gewohnheiten, also eben in den ersten beiden Teilen hat er so die Grundlage gelegt, die Abwendung vom Bösen, von der Sünde, dann das Wachsen in der Liebe Gottes durch das Gebet und die Sakramente und jetzt eben auch noch so das Tugendstreben, das Streben nach Tugend. Und er sagt da ganz am Anfang auch, er erwähnt nicht alles, obwohl das er sehr vieles erwähnt, aber er erwähnt vor allem Dinge, die man in anderen Büchern eher nicht findet. Und in diesen beiden ersten Kapiteln, geordnetes Tugendstreben, da sagt er eben auch, wir müssen alle Tugenden üben, aber vor allem jene, die den Pflichten unseres Berufes entsprechen. Also es sagt auch, jeder Beruf verlangt besondere Tugenden. Ein Bischof muss andere Tugenden pflegen als ein Fürst, andere der Soldat, als die verheiratete Frau, andere eine Witwe. Alle müssen zwar alle Tugenden üben, aber nicht in gleicher Weise. Das ist ja etwas, das auch schon ganz zu Beginn der Philothea zur Sprache kam, dass jeder auf seine eigene Weise oder eben die Tugenden, die Heiligkeit, die seinem Stand entspricht, erwerben kann. Eben sind alle zur Heiligkeit berufen, aber es ist ein Unterschied, ob jemand verheiratet oder nicht verheiratet ist und so weiter. Und dann macht er da ganz viele schöne Beispiele von Heiligen, die da sich besonderen Tugenden gewidmet haben. Der heilige König Ludwig, dass er sich um die Kranken gekümmert hat, Franz von Sales die Armut und so weiter. Eben es gibt da ganz viele schöne Dinge, kann man sich vorstellen. Bei 41 Kapiteln kann man eben leider nicht alles gleich so mit einem Satz zusammenfassen. Deshalb ist es auch gut, wenn man das dann selber einmal auch liest.
Er spricht vom Ertragen. Was meint er damit?
Da ist die Geduld gemeint. Erdulden, ertragen, ein Leiden, eine mühsame Situation ertragen ist eben, wir sollen wirklich alles aus Liebe zu Jesus annehmen. Er sagt nicht nur zum Beispiel das Kranksein, sondern auch die Umstände. Das ist das, was uns vielleicht ein bisschen schwerer fällt. Er sagt zum Beispiel, man muss nicht nur das Kranksein ertragen, sondern auch die Art der Krankheit, wie Gott sie will, wo er sie will, bei welchen Menschen und mit allen Unannehmlichkeiten, die er will. Und so müssen wir auch jedes andere Leid ertragen. Der sagt da sehr schön auch, eben, wenn wir so bemitleidet werden, dann fällt uns das einfacher, aber wenn wir irgendwie eine bestimmte Krankheit haben, werden wir vielleicht gar nicht bemitleidet, sondern im Gegenteil noch ausgelacht oder so. Es wird gedacht oder gesagt, ja, die Person ist ja selber schuld. Aber eben, wir sollen nicht klagen, sondern wie gesagt, alles aus Liebe zu Gott annehmen, ertragen, ihm aufopfern. Also sagt zum Beispiel auch, bist du krank, so opfere deine Schmerzen dem Heiland auf. Bitte ihn, er möge sie mit seinem bitteren Leiden vereinigen.
Und Demut thematisiert dann auch, also die äußere Haltung und dann nachfolgend die innere Demut.
Genau, das ist eines der schönsten Kapitel. Pater Pio hat da auch ganz reichlich geschöpft. Wer in seinen Briefen liest, der stößt auch immer wieder mal auf einen Abschnitt, den er auch hier in der Philothea findet. Er behandelt dieses Thema über mehrere Kapitel und vor allem möchte er einem zu einer echten Demut führen. Also nicht so eine gekünstelte, so eine äußere Demut, sondern eben wirklich eine echte. Was damit gemeint ist, das sagt er vor allem so in diesem Abschnitt im 5. Kapitel beim Punkt 2. Wir sagen oft, dass wir nichts sind, das verkörperte Elend und das Schlechteste auf der Welt. Also eben, wir sagen das. Aber stimmt das? Also halten wir uns wirklich auch für das? Weil dann sagt er sehr treffend, wir wären aber sehr betroffen, wenn man uns beim Wort nehme und uns öffentlich als das hinstellte, was wir uns selbst genannt haben. Wahre Demut will nicht demütig erscheinen und äußert sich kaum in demütigen Worten. Sie will nicht nur die anderen Tugenden verbergen, sondern vor allem sich selbst. Und er sagt dann auch so, ich möchte weder den Verrückten spielen noch den Weisen, sondern eben, ich möchte einfach ganz einfach mir bewusst sein, Demut heißt, sich bewusst sein, wer Gott ist, wer ich bin, das anerkennen, eben, dass Gott alles ist, dass ich nichts bin, von mir aus, aber dass ich alles von Gott empfangen habe und dass es seine Gaben sind. Und deshalb ist der Demütige auch nicht verzagt. Er unternimmt große Werke, weil er nicht auf sich selber baut und vertraut, sondern weil er ganz auf Gott baut. Also das ist sicher eines der schönsten Kapitel oder eben diese 4, 5 Kapitel über die Demut sind wirklich sehr schön, sehr wichtig, aber auch sehr schwierig wirklich in die Tat umzusetzen.
Und Demut lässt uns die Erniederung leiben?
Eben, er sagt, so wahrscheinlich auf Französisch und in anderen Sprachen gibt es, oder sagt auch im Lateinischen, gibt es zwei Ausdrücke für Demut, Abjectio und Humilitas. Und Abjectio ist so die Erniedrigung und Demut ist, und Humilitas ist Demut, wobei eben man kann beides eigentlich mit beidem übersetzen oder so. Im allgemeinen Sprachgebrauch, eben auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut, dort steht Humilitas auf Lateinisch, also eben so ein bisschen austauschbar, aber er sagt, Abjectio, also eben diese Erniedrigung, ist das Kleinsein, die Niedrigkeit und Armseligkeit, die in uns ist, ohne dass wir daran denken. Die Tugend der Demut aber ist die ehrliche Kenntnis und das freiwillige Anerkennen unsere Niedrigkeit. Und dann sagt er auch, der Gipfel der Demut aber besteht darin, dass man nicht nur freiwillig seine Niedrigkeit anerkennt, sondern sie liebt und gern auf sich nimmt. Und da merken wir, aha, Eben, das ist wirklich eine Tugend, eine gute Gewohnheit. Eben eine gute Gewohnheit erwirbt man, indem man immer wieder Akte dieser Tugend setzt, also Taten macht. Also wenn man Französisch lernen möchte, genügt es nicht, wenn man einmal einen französischen Satz sagt, aber wenn man immer und immer und immer und immer wieder das übt und übt und übt, bis es eben ganz behende, ganz einfach geht, dann hat man die Kenntnis der französischen Sprache, diese Fähigkeit, eben diese gute Gewohnheit, Französisch sprechen zu können, erworben. Und so ist es auch mit der Demut. Und die Demut erwirbt man, indem man diese Abjektio, diese Niedrigkeit, dieses Armsein, dieses Elendsein vor Gott eben nicht nur einfach resigniert, so kapituliert und sagt, ja gut, dann halt, geht nicht anders, sondern indem man das wirklich liebt und von Herzen aus Liebe zu Jesus annimmt.
Mhm. Dann widmet er sich der Thematik, wie man bei der Übung der Demut den guten Ruf wahrt.
Eben, man muss ja auch nicht, eben so eine falsche Demut macht den Ruf kaputt. Oder eben, wenn jemand, wie wir vorhin gesehen haben, die ganze Zeit sagt, wie nichtig ist, dass er ist, dass er nichts kann, nichts wert ist und so weiter, muss man sagen, Moment, also Demut hat zwei Schritte, ist wie ein Trampolin. Zuerst geht es runter und dann geht es hoch. Und je tiefer das runtergeht, eben je tiefer, dass wir unser eigenes Nichts anerkennen, aber eben nicht da stehen bleiben, das führt nur zu Verzweiflung, sondern ganz auf Gott vertrauen, desto höher geht es dann auch hoch. Also eben, wie man den guten Ruf wahrt, ist eben auch die Demut, da die Demut nicht zulässt, dass wir uns hervortun oder anderen vorgezogen werden wollen, so kann sie auch nicht zulassen, dass wir Lob, Ehre und Ruhm suchen, die nur den Vortrefflichen zustehen. Also eben, wir suchen das nicht, aber wir sollen unseren guten Ruf dennoch wahren. Das verpflichtet uns auch die Demut. Also, und er sagt dann, wir sollen den guten Ruf wahren, aber nicht daran hängen, nicht eine Anhänglichkeit daran haben. Zum Beispiel sagt er, schimpft man über uns, verleumdet man uns wegen unseres Streben nach Frömmigkeit, nach geistlichem Fortschritt und nach den ewigen Güten, dann lassen wir doch ruhig die Hunde den Mond anbellen. Eben, die können den Mond so viel anbellen, wie sie wollen, der bleibt dort dennoch stehen. Sondern eben, richten wir unsere Augen immer auf den gekreuzigten Jesus. Unser Leben in seinem Dienst soll vertrauensvoll und einfach sein, gleichzeitig aber weise und taktvoll. Eben, mhm. Das ist so das Typische auch. Eben, wir sollen einfach leben, voller Liebe, voller Einfachheit, eben, ohne Bosheit, eben, voller Bosheitslosigkeit, könnte man sagen. So eben, ganz einfach demütig von dem Herrn.
Und die zwei nachfolgenden Kapitel sind dem Sanftmut gewidmet. Und da geht es um Zorn. Was meint er damit?
Ja, das sind zwei sehr schöne und wichtige Kapitel, denke ich, im Leben fast jedes Menschen, den eben so der Zorn oder der Jähzorn oder dass man so ärgerlich wird und sich aufregt und erzürnt ist. Ich glaube, diese Erfahrung hat jeder von uns schon einmal gemacht. Und er sagt aber, man muss diese Sanftmut wirklich gut üben. Eben gibt auch die Mittel gegen den Zorn an. Beziehungsweise er sagt eben auch, wir müssen wirklich sanftmütig sein. Sondern es gibt auch solche, die sich nur einbilden. Sie bilden sich ein, demütig und sanftmütig zu sein, sind es aber in Wirklichkeit gar nicht. Das erkennt man daran, dass sie trotz allen sanftmütigen und demütigen Gehabens beim geringsten Widerspruch, bei der kleinsten Beleidigung mit unerhörter Heftigkeit aufbrausen. Vielleicht haben wir das auch schon erlebt, eben Leute, die sich als besonders fromm hervortun, es aber eigentlich nicht sind. Und wehe, man bringt nur irgend so eine kleine Kritik an, irgendetwas, so dass man eben nicht so gut findet, dann brausen sie mit unerhörter Heftigkeit auf. Und dann ist eben die ganze schöne eingebildete Frömmigkeit dahin. Und das soll eben bei uns nicht so sein, weil ab und zu sind das ja nicht nur die Amten, sondern auch wir sind je nachdem auch so. Nun, er sagt eben, wichtig ist, man soll überhaupt nicht zürnen, denn jeder, der zürnt, sagt, ich zürne aus gerechtem Grund. Das, ja, aber meistens stimmt es dann eben nicht. Dann gibt er aber auch Antwort auf die Frage, wie aber schlägt man den Zorn nieder? Und er sagt da drei Dinge. Erstens, nimm schnell deine Kraft zusammen, sobald du ihn aufsteigen fühlst. Nicht heftig und ungestüm, sondern ruhig und doch ernsthaft. Das ist das Erste. Dann, dass man Gott um Hilfe anrufen muss, wenn wir uns vom Zorn erregt fühlen, wie die Apostel, als sie mitten auf dem See von Sturm und Wetter hin und her geschleudert wurden. Und dann das Dritte, lege dir ferner einen Vorrat an Ruhe und Sanftmut in der Zeit, da du ruhig bist und keinen Anlass zum Zorn hast, indem du alles, Großes und Kleines, so ruhig und sanft wie möglich sagst und tust. Kann man sich relativ einfach merken, mit der AHV. Zuerst kommt, gut, das geht nur auf Schweizerdeutsch, aber man muss den Zorn niederschlagen, also abschlau, das ist das A, dann muss man Gott um Hilfe rufen und dann muss man sich einen Vorrat anlegen. Und so kann man auch so sanftmütig werden, wie es der heilige Franz von Sales war.
Und man sollte in der Arbeit mit Gott gewissenhaft sein und ohne Unruhe und Hast.
Ja, da ist so die Zusammenfassung dieses Kapitels, könnte man sagen, da steht auch darin, das kennen wir Schweizer sehr gut, Eile mit Weile. Ist nicht nur ein schönes Brettspiel oder Würfelspiel, sondern kann auch das Motto sein, oder Festina lente ist das auf Lateinisch, das heißt Eile langsam. Scheint ein Widerspruch zu sein, aber er möchte, dass man eben in Ruhe der Arbeit nachgeht, ohne Unruhe und Hast. Eben vermeide jede Ängstlichkeit und Aufregung. Das heißt, verrichte die Arbeit ohne Unruhe, ohne ängstliche Besorgnis oder hitzigen Eifer. Denn nie war gut getan, was mit Hast und Ungestüm verrichtet wurde. Eile mit Weile, sagt das Sprichwort. Wer eilt, sagt Salomon, läuft Gefahr anzustoßen. Wir arbeiten rasch genug, wenn wir gut arbeiten. Und dann sagt er auch noch, ja gut, was heißt das? Eben stütze dich in allen Arbeiten völlig auf die Vorsehung Gottes. Nur sie gibt deinen Plänen das Gelingen. Also bitte eben, könnte sagen, bitte Gott nicht vergessen bei der Arbeit. Mache es wie die kleinen Kinder. Mit der einen Hand halten sie sich am Vater fest, mit der anderen pflücken sie Erdbeeren und Brombeeren am Weg rein. Und eben man soll so auch die Aufmerksamkeit immer auf die Gegenwart Gottes richten, an Gott denken, kleine Stoßgebete auch beten, während der Arbeit so vieles nur immer möglich ist.
Mhm. Dann geht es um den Gehorsam.
Ja, der Gehorsam ist eben, man soll sich Gott unterwerfen oder die eben Gehorsam, Keuschheit und Armut sind die drei großen Mittel zur Vollkommenheit zu gelangen. Denn man möchte eben alles Gott unterwerfen, eben den Willen Gottes tun, dein Wille geschehe. Darum geht es ihm. Und er unterscheidet da, einerseits gibt es den gebotenen Gehorsam, also wenn jemand in einer Gemeinschaft ist, in einem Orden, dann muss er den Gehorsam seinen Oberen schulden oder eben wir auch der weltlichen Obrigkeit, der weltlichen Autorität in ihrem Bereich müssen die Steuern zahlen, auch wenn es uns nicht so passt, aber dass eben die Autorität kommt von Gott und schon Jesus hat den Menschen von damals gesagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Und dann sagt eben, neben dem gebotenen Gehorsam gibt es auch noch den freiwilligen Gehorsam. Also, dass wir, eben, obwohl wir nicht dazu verpflichtet sind, von Gott her uns freiwillig dazu verpflichten. Denn, er sagt ganz am Schluss, selig die Gehorsamen, denn Gott wird sie niemals irre gehen lassen. Eben der Gehorsam zum Wort Gottes, zum Willen Gottes, gibt uns die Sicherheit, dass wir auf dem guten Weg sind.
Die nächsten zwei Themen sind dem Keuschheit gewidmet. Was meint er damit?
Ja, er hatte da beim Gehorsam geschrieben, vollkommen macht uns allein die Liebe. Gehorsam, Keuschheit und Armut sind die drei großen Mittel, zur Vollkommenheit zu gelangen. Deshalb spricht eben vom Gehorsam und dann von der Keuschheit und von der Armut. Er kommt dann auf die Keuschheit oder Reinheit auch später nochmals zu reden. Wichtig ist zu sehen, dass die Keuschheit nicht gleichzusetzen ist mit Jungfräulichkeit. Die Keuschheit heißt, einfach gesagt, ich sage ja zu meiner Sexualität und lebe sie so, wie Gott es will, eben wie der Wille Gottes es ist, ob ich jetzt verheiratet bin, ob ich in der Jungfräulichkeit lebe oder zölibatär lebe, ob ich verwitwet bin, eben in jedem Stand ist die Keuschheit, das heißt, nötig, das heißt eben die Sexualität so leben, wie Gott es will. Und deshalb, sagt er, ist es eben auch so wichtig. Und er unterscheidet auch die Verwitweten oder jungfräuliche Menschen, die Verheirateten, und unterscheidet da sehr, sehr schön, dass da jeder gemäß seinem Stand eben diese Keuschheit leben soll.
Und dann kommt die Thematik der Armut.
Genau, das sind dann auch ein paar Kapitel so von der Armut im Geiste. Wenn man reich ist, also eben, wie kann man arm sein, wenn man viele Güter hat? Und er zeigt sehr schön, dass das möglich ist. Und dann auch, wie man wirkliche Armut übt, wenn man reich ist, also nicht nur im Geiste, sondern auch wirkliche Armut. Und wie man reich ist im Geist bei wirklicher Armut. Das geht eben auch. Wenn man keine Güter hat, kann man, ist man nicht unbedingt arm im Geist. Also er sagt da vor allem, reich im Geist ist, wer die Reichtümer in seinem Geist oder den Geist immer in seinen Reichtümern hat. Das ist auch noch ein schönes Wortspiel. Arm im Geist dagegen ist, wer keine Reichtümer in seinem Geist und seinen Geist nicht in den Reichtümern hat. Also mit anderen Worten sagt er, es kommt darauf an, wo dein Herz ist. So wie Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Wenn es in Gott ist, dann kannst du auch viele Güter haben, dann, also materielle Dinge haben, dann schaden dir die nichts. Hingegen, wenn dein Herz dort ist, deine Liebe bei den Gütern und nicht bei Jesus ist, dann schaden sie dir sehr wohl. Und er sagt dann auch noch, eben, wie kann man da wirkliche Armut lieben, und jetzt finde ich das nicht mehr gerade, wo er sagt, bei den Apotheken ist es so, dass sie zwar, die haben alle Gifte, viel Gift, viel Giftiges in ihrer Apotheke, aber es schadet ihnen nicht, jetzt habe ich es gefunden. Es ist ein Unterschied, ob einer Gift besitzt oder vergiftet ist. Die Apotheker halten fast alle Gifte, um sie nach Bedarf zu verwenden. Sie sind aber deswegen nicht vergiftet, denn sie haben das Gift nicht in ihrem Leib, sondern im Laden. Und so sagt er eben so, wenn du deine Güte nicht in deinem Leib, in deinem Herzen hast, dann schaden sie dir auch nichts.
Die nachfolgenden vier Kapitel sind dem Thema Freundschaften, Liebeleien und Flirt gewidmet. Was gibt er uns da für gute Ratschläge?
Ja, das ist auch sehr interessant, auch wenn das ja vor ein paar hundert Jahren schon geschrieben wurde, bald 400 Jahre ungefähr, ist es immer noch ganz, ganz top aktuell. Und so sagt eigentlich vor allem, ist eben die wahre Freundschaft schenkt die wahren Güter. Und die falsche Freundschaft schenkt die falschen Güter. Das heißt eben, die wahre Freundschaft schenkt eine wahre Liebe, eine geistige Freundschaft schenkt die geistigen Güter, denken wir zum Beispiel an den heiligen Basilius und den heiligen Gregor von Nazianz, die sagen selber, eine Seele lebt in zwei Körpern. Das heißt eben, die haben einen Wettbewerb gemacht, nicht wer heiliger ist, sondern wer es dem anderen ermöglicht, heiliger zu sein. Eben, das ist heilige, wirklich wahrhaft heilige Freundschaft. Und eben das andere, das kennen wir dann ja auch, eben so, er sagt auch, so Liebeleien und Flirt, mach es doch nicht so wie die Schmetterlinge, die da ums Licht herumflattern, um die Flamme herum und sich schlussendlich dann die Flügel verbrennen. Also das, diese Dummheiten, lass die bitte, das kommt nicht gut heraus. Das sind eben wirklich eitle, nichtige Freundschaften, weil es um nichtige Dinge geht.
Nach der Musikpause, gesungen von den Schwestern der Heimsuchung in Anzi, sind wir zurück in der Sendung mit Bischofsvikar Andreas Fuchs. Er spricht zum Thema Philothea, geschrieben vom heiligen Franz von Sales. Das heutige Thema der dritten Sendung ist dem Thema verschiedene Weisungen über die Übung der Tugenden gewidmet. Wir haben vor der Pause die verschiedenen Weisungen gehört und nun geht es um die letzten in diesem Kapitel und wir freuen uns auf die Gedanken vom Bischofsvikar Andreas Fuchs. Weisungen und Heilmittel gegen schlechte Freundschaften und weitere Ratschläge. Was gibt es da für gute Ratschläge vom heiligen Franz von Sales?
Ja, wir sollen eben eine echte Freundschaft haben, so wie ich erwähnt habe, diese beiden Heiligen des Ostens, Gregor und Basilius, dass man einander anspornt. Und deshalb sagt er auch, dass man nicht sich im Schlechten anspornen darf, auch nicht das Schlechte am anderen gutheißen darf. Eben zünden dürfen wir am Freund weder dulden noch zulassen. Man muss also wirklich eben das Gute tun, dann ist es eine echte Freundschaft und nicht eine Freundschaft, eben noch viel weniger ist es erlaubt, aus Freundschaft zu sündigen. Denn der Freund wird zum Feind, wenn er uns zur Sünde verleiten will. Man merkt, wie aktuell dass das wirklich auch in der heutigen Zeit ist. Gemeinsam sündigen, auch wenn es vielleicht gemeinsam Genuss schenkt, ist eben keine echte Freundschaft, baut die Liebe nicht wirklich auf, sondern man wird, ohne es zu merken, eigentlich einander zum Feind. Man tut einander nicht das Gute, sondern das Böse.
Wie sieht das mit dem nächsten Kapitel aus, und zwar die Abtötung?
Ja, das ist vielleicht so ein brutales Wort auf Deutsch, aber es bringt eigentlich die Dinge auf den Punkt. Es geht eben, ich muss mir sterben, ich muss meinen Wünschen sterben. Und es ist aber sehr schön, die Übung der äußeren Abtötung, eben vor über 400 Jahren, war die je nachdem noch viel, viel strenger. Der heilige Franz von Sales ist da sehr, sehr milde und sagt zum Beispiel eben über das Fasten, dass das schon gut ist, aber dass das eben auch sehr sanft und mild gemacht werden soll. Er sagt zum Beispiel, ich halte es für tugendhafter, ohne Wahl zu essen, was man dir vorsetzt, und in der Reihenfolge, wie man es anbietet, oder es dir schmeckt oder nicht, als immer das Schlechtere zu wählen. Das gibt es eben auch, dass einige dieses Gelübde gemacht haben, einige Heilige, immer das Schlechtere beim Essen zu wählen. Das Zweite, eben das Schlechte zu wählen, scheint zwar strenger zu sein. Im Ersten liegt dennoch mehr Entsagung, Abtötung, den man entsagt, nicht nur seinem Geschmack, sondern auch seiner Wahl. Und dann bringt er auch ein Beispiel, der heilige Bernhard. Ihn schätze ich mehr, dass er Öl für Wasser getrunken hat, als hätte er mit Absicht Wermut genommen, denn es zeigt, dass er nicht darauf achtete, was er trank. In dieser Gleichgültigkeit für das Essen und Trinken liegt die vollkommene Erfüllung der heiligen Worte, ist, was man euch vorsetzt. Und dann aber sehr wichtig auch, wie weise der Franz von Sales eben auch ist, ich nehme allerdings Speisen aus, die der Gesundheit schaden oder sogar den Geist beschwieren. Also eben alles mit Maß, alles mit dem richtigen Maß und eben viel lieber den Willen Gottes tun, ist, was euch vorgesetzt wird, als da irgendwie außerordentliche Bußen zu tun.
Und die Gesellschaft und Einsamkeit, was meint er damit?
Ja, dass man der Geselligkeit nachlaufen oder sie fliehen, das sind zwei gleich tadelnswerte Übertreibungen für jemanden, der in der Welt fromm sein will. Also man muss sich zum Gebet zurückziehen, aber man soll da nicht irgend so ein Eigenbrötler werden, der so ein Separatist, der sich nicht mehr zeigt. Man lebt in der Welt und man lebt auch in der Gemeinschaft, aber eben, man soll es nicht übertreiben, auf beide Seiten nicht.
Das nächste Thema, Kleidung.
Ja, das scheint nur für die Frauen zu sein, aber es geht auch die Männer an. Und das ist eben so auf der ganzen Linie so, wie es eben schon beim Franz von Sales ist. Man soll wirklich eben anständig gekleidet sein. Also eben die Kleidung und jeglicher Schmuck sind schicklich, wenn sie sauber sind, aus passendem Stoff und in entsprechender Form angefertigt. Also es braucht die äußere Reinheit, man soll gut gekleidet sein, aber eben nicht schlampig, nicht nachlässig, aber auch nicht verführerisch. Also und er sagt dann sehr schön auch, für meinen Teil wünsche, dass der fromme Mann, die fromme Frau stets die bestgekleidetsten, aber am wenigsten auffallenden und aufgeputzten in ihrer Umgebung seien. Jeder soll sich standesgemäß kleiden. Entsprechend, aber nicht irgendwie verführerisch, das sicher nicht unordentlich, sondern in Einfachheit und Bescheidenheit.
Dann die nächsten vier Teile sind dem Reden gewidmet und auch dem Urteilen. Was meint er damit?
Man sieht auch, es sind alles sehr, sehr aktuelle Dinge. Man soll nicht lieblos reden, sondern eben so, wie er es getan hat. Man muss ja auch daran denken, er war eigentlich Bischof von Genf, wohnte aber in Annecy, weil in Genf das sehr kalvinistisch reformiert war und er hat aber viele wieder zum katholischen Glauben zurückgeführt durch seine Sanftmut, eben durch seine Liebenswürdigkeit, indem er auch eben nie schlecht über die anderen gesprochen haben. Man soll eben immer sehr vorsichtig sein, sehr liebevoll. Er sagt auch, nur weil man jemanden mal betrunken gesehen hat, soll man ihn nicht Trunkenbold nennen. Oder der ist ein Ehebrecher, weil du ihn einmal sündigen sahst. Eine einzige Tat rechtfertigt nicht eine solche Bezeichnung. Und dann sagt er sehr schön auch, wenn du 100 Möglichkeiten hast, zu eine Tat zu interpretieren oder ein Wort eines anderen zu interpretieren, dann wähle immer die beste. Also hätte eine Handlung 100 Gesichter, so sollst du das Schönste ansehen. Und gerade in der heutigen Zeit ist das sehr, sehr wichtig im Umgang miteinander, dass man wirklich eben liebevoll, wohlwollend das Verhalten und die Worte des anderen interpretiert und auch wohlwollend mit den anderen spricht. Ist nicht immer so einfach, aber es ist sehr, sehr wichtig.
Und dann kommt die Thematik Erholung.
Das geht auch so über 2-3 Kapitel, gute Erholungen und dann auch verbotene Spiele und wann darf man spielen und tanzen und so gefährliche Dinge, gefährliche Unterhaltungen. Also es geht darum, er sagt auch, ja, man muss sich erholen. Geist und Körper verlangen von Zeit zu Zeit nach Entspannung durch irgendeine Erholung. Aber er sagt, ja gut, aber wenn man die ganze Nacht hindurch spielt und macht, ja dann im Jassen oder sonst andere Kartenspiele, dann ist man nachher nicht erholt, sondern dann ist man am Boden. Eben Würfel oder Kartenspiele oder ähnliche, bei denen der Gewinn in erster Linie vom Zufall abhängt, sind nicht nur gefährliche Unterhaltungen, wie etwa das Tanzen, sondern einfach von Natur aus schlecht und tadelnswert. Also eben nicht Vernunftgründe entscheiden hier über den Gewinn, sondern der Zufall. Er meint natürlich jetzt nicht eben Eile mit Weile, er ist auch ein Würfelspiel, sondern wo es um Geldeinsätze geht, wo je nachdem auch die Leute damals und auch heute noch Haus und Hof und Familie gekauft haben. Also eben das ist schlecht, nicht einfach so Eile mit Weile. So darf man immer noch, ja, die Spiele sollen eine Erholung sein. Das ist ihr Sinn.
Man sollte vernünftig sein.
Genau. Wichtig ist, Gott hat uns eine Vernunft geschenkt, ist auch der Verstand, Intellektus ist eine Gabe des Heiligen Geistes, eine der 7 Gaben des Heiligen Geistes. Und deshalb soll man eben wirklich diese Vernunft auch gebrauchen, dass wir da nicht irgendwie unvernünftig werden.
Wünsche, was meint er mit den Wünschen?
Das ist auch gerade bei frommen Menschen immer wieder so eine Schwierigkeit, das sagt eben, es gibt vor allem unnütze Wünsche, dass man sich Dinge wünscht, die eigentlich gar nie eintreten können. Oder dass man denkt, ja, wenn ich im Kloster wäre, könnte ich Gott viel mehr dienen. Oder wenn ich einen anderen Mann oder eine andere Frau geheiratet hätte, dann wäre das viel besser und schöner. Oder wenn ich diese Krankheit nicht hätte, könnte ich Gott viel, viel mehr dienen, viel, viel besser dienen. Ich möchte von diesen Dingen befreit werden. Und er sagt, das ist nicht gut. Auch sich nicht nach Kreuzen sehnen, sondern sehne dich nur in dem Maß nach Kreuzen, als du jene gut getragen hast, die bisher auferlegt wurden. Es ist ein Unfug, sich nach dem Martertod zu sehnen, wenn man nicht den Mut hat, eine Beleidigung zu ertragen. Der böse Feind flößt uns eine mächtige Sehnsucht nach fernen Dingen ein, die niemals geschehen werden, um unseren Geist von dem abzulenken, was wir jetzt zu tun haben und was uns viel nützen könnte, wenn es auch unscheinbar ist. Und da macht er ein schönes Beispiel. Wir kämpfen in der Fantasie gegen die afrikanischen Ungeheuer und lassen uns von den kleinen Schlangen am Weg töten, weil wir ihre nicht achten. Also eben den Martertod wünschen wir, aber die kleinen Sticheleien des Nächsten ertragen wir nicht.
Und dann kommt die Keuschheit und Weisungen für Eheleute.
Ja, da kommt er nochmals eigentlich auf die Keuschheit, vor allem in der Ehe zu sprechen, dann auch für die Witwen und auch für die Jungfrauen ganz am Schluss. Und er vergleicht das sehr schön mit dem Essen. Er möchte die Dinge klar beim Namen nennen, aber ohne da in die Details zu gehen. Und eben deshalb vergleicht er da eben alles. Zuerst sagt er einfach mal, was die Ehe ist und wie wichtig dass die gemeinsame Treue und so weiter ist. Und dann sagt er, es besteht eine Ähnlichkeit zwischen der Befriedigung des Geschlechtstriebes und der Esslust. Beide beziehen sich auf den Leib, wenn auch nur die erste wegen ihrer elementaren Gewalt Begierde des Fleisches genannt wird. Was ich also von dieser nicht gut sagen kann, will ich durch die andere andeuten. Und am Schluss sagt er dann sehr schön, damit glaube ich alles gesagt zu haben, was ich sagen wollte und verständlich gemacht zu haben, ohne es auszusprechen, was ich nicht sagen wollte. Also eben auch hier wieder sehr fein, aber immer dennoch sehr klar und sehr verständlich.
Das nachfolgende Kapitel ist den Witfrauen gewidmet.
Da sagt er eben auch, ja, die Witwen sollen ein keusches Leben führen, gemäß ihrem eigenen Lebensstand. Und die echte Witwe weiht ihren Leib und ihre Keuschheit Gott. Und er sagt dann eben auch unter anderem, in der einfachen Keuschheit leihen wir unseren Leib Gott, behalten uns aber die Freiheit vor, ihn wieder sinnlichen Freuden auszuliefern. Das ist eben die einfache Keuschheit des Unverheirateten. Durch das Gelübde der Keuschheit dagegen schenken wir ihn Gott bedingungslos und unwiderruflich. Wir behalten uns keine Möglichkeit vor, das Versprechen zu widerrufen und machen uns damit zu glücklichen Sklaven dessen, dem zu dienen mehr gilt, als König zu sein. Und die Witwe soll dann losgelöst sein von allen weltlichen Vergnügen. Sie soll, so will auch die keusche Witwe, nicht mehr wegen ihrer Schönheit gelobt werden. Sie ist zufrieden, so zu sein, wie sie nach Gottes Willen sein soll. Demütig und gering in ihren Augen. Also die ständige Übung der Witwe soll das Gebet sein. Und dann sagt er sehr schön eigentlich eben, wie die Witwe gestaltet sein soll. Sauberkeit und Einfachheit seien der Schmuck ihrer Kleidung, Demut und Liebe der Schmuck ihres Tuns, Aufrichtigkeit und Güte der Schmuck ihrer Sprache, Bescheidenheit und Keuschheit der Schmuck ihrer Augen und Jesus Christus, der Gekreuzigte, die einzige Liebe ihres Herzens.
Dann richtet er ein Wort auf die Jungfrauen.
Er sagt eben eigentlich vor allem zwei hauptsächliche Dinge. Wenn ihr Jungfrauen die Absicht habt zu heiraten, dann bewahrt eifersüchtig eure erste Liebe für euren ersten Mann und eben auch für den einzigen. Wenn ihr aber zu eurem Glück berufen seid, keusch und jungfräulich zu leben, also nicht zu heiraten, und diese Jungfräulichkeit bewahren wollt, dann, o Gott, bewahrt auch eure Liebe ganz zart eurem himmlischen Bräutigam. Also eben eine Jungfrau, jemand, der keine Ehe eingegangen ist, wenn sie eine Ehe eingeht, dann soll sie die Treue, die Liebe für ihren Mann bewahren, und jemand, der berufen ist, jungfräulich zu leben, nicht zu heiraten, aus Liebe zu Jesus, soll eben ganz dem himmlischen Bräutigam Jesus gehören.
Herzlichen Dank für diese dritte Sendung im Rahmen der fünfteiligen Sendereihe Bischof Sikar Andreas Fuchs. Heute ging es um die Thematik verschiedene Weisungen über die Übung der Tugenden. Und in der kommenden vierten Sendung wird sich Bischof Sikar Andreas Fuchs dem Thema die wichtigsten Weisungen gegen die gewöhnlichen Versuchungen widmen. Und so herzlichen Dank für Ihre Gedanken, und Radio Gloria wünscht Ihnen einfach zwischenzeitlich reicher Gottessegen. Und würden Sie uns noch abschließend der priesterliche Segen spenden?
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache des seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, des heiligen Josef, ihres Bräutigam, des heiligen Franz von Sales und aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Das war die Sendung mit Bischofsvikar Andreas Fuchs über das dritte Kapitel von Philothea. Wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, können Sie das unter Podcast www.radiogloria.ch oder Sie können eine CD bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.